So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Stellt euch Folgendes vor, liebe Zuhörende. Euer Unternehmen braucht frisches Kapital oder ihr möchtet etwas Neues gründen. Doch leider verweigert die Bank das nötige Geld und ein Gang an die Börse ist jetzt auch nicht in Sicht. Aufgeben? Bloß nicht, denn es gibt auch andere Wege, an Kapital zu kommen. Ein Crowdinvesting beispielsweise ist nicht nur etwas für Startups. Und auch aus einer Aktienplatzierung mit außerbörslichem Handel ergeben sich spannende Möglichkeiten für Unternehmen.
Nachgehakt.
Wie innovative Kapitalbeschaffung funktioniert und welche Herausforderungen sie mit sich bringt, verrät uns Christian Theisen. Er ist Vorstand und Gründer von Roadhell und sein Unternehmen befindet sich gerade in genau so einer Kapitalbeschaffungsphase. Hallo Christian.
Hallo.
Du hast schon einige Geschäftsideen ans Laufen gebracht. Wie schwierig ist es in Deutschland mit einem coolen Konzept an Kapital zu kommen?
Ja, das kennen wahrscheinlich viele Gründer. Am Anfang muss man eigentlich immer mit eigenem Kapital einsteigen. Und wenn das dann ausgegeben ist, muss man sich eigentlich erstmal den nächsten Business Angel, wie das heißt, oder Angel Investor suchen, der dann vielleicht nochmal 20.000, 50.000 Euro investiert, wenn die Geschäftsidee denn soweit gekommen ist. Und ja, danach sucht man eigentlich den zweiten und dann den dritten Business Angel und eine Bank sucht man da erstmal vergebens normalerweise.
Ihr seid jetzt mit einer Geschäftsidee an den Start gegangen, die es so vorher nicht gab und ihr habt euch auch noch in ein Geschäftsfeld begeben, von dem ihr keine Ahnung hattet. Also man würde von einer disruptiven Idee sprechen. Was genau macht ihr? Wofür braucht ihr gerade Kapital? Und wie wirkt sich die Tatsache, dass es eben eine disruptive Idee ist, auf die Kapitalbeschaffung aus?
Der Trigger kam eigentlich von der EU, die ein neues Gesetz in Arbeit hatte. Das war so 2018, 2019, dass die Lkw-Fahrer schützen soll. Und das hieß, dass die Lkw-Fahrer aus ihren Kabinen raus sollen für bestimmte Ruhezeiten, damit sie halt ausgeruhter sind und der Straßenverkehr entsprechend sicherer ist. Und die ganz normalen konventionellen Anbieter, Hotelanbieter hat das nicht interessiert. Und das war im Grunde die Stunde für uns, im Grunde das zu starten und in einen neuen Markt mit einem neuen Produkt einzusteigen.
Das heißt, ihr habt einen Need gesehen, ihr hattet eine coole Idee dafür. Wie ging es dann weiter?
Ja, also es gibt schlechte Möglichkeiten, an Autobahnen Hotels zu bauen oder man muss halt Hotels bauen, die eine bestimmte Mindestgröße haben, damit sich das lohnt. Und das wollten wir aber nicht. Wir wollten eigentlich kleine Einheiten bauen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einen Überseecontainer, das ist ein 45-Fuß-Container, umbauen in ein Mikrohotel. Und mit dieser Idee sind wir erstmal losgegangen, haben Prototypen gebaut, haben das alles selbst finanziert und haben dann jemanden gefunden in Deutschland, in Niedersachsen, der das für uns baut und bauen jetzt dort diese Hotels sozusagen und stellen die dann an Autobahnen oder in der Autobahnnähe auf und haben da eine sehr hohe Nachfrage, weil es so eine Art Konzept wie in den USA ist. Diese Motels, die man überall findet, das gibt es ja hier in Europa nicht. Und da stoßen wir eigentlich in eine Nische, die anscheinend bisher noch keiner bedient hatte.
Und haben die Banken das auch so gesehen?
Ja, die Banken haben uns natürlich von Anfang an gesagt, das ist ein tolles Konzept. Macht das doch erstmal mit eurem eigenen Kapital, wenn ihr davon überzeugt seid. Das haben wir dann auch gemacht. Dann sind wir halt nochmal hingegangen, haben gesagt, so, wir haben jetzt den Prototyp gebaut, jetzt brauchen wir eigentlich Geld, um weiterzumachen. Ja, dann hieß es, ja, dann macht doch nochmal erstmal die ersten Standorte, weil wir wissen nicht, ob das mit dem Gesetz alles so klappt und ob das mit den Reinigung der Zimmer so klappt. Dann haben wir das auch gemacht, haben wir nochmal investiert und so ging das eigentlich immer weiter. Wir haben tatsächlich eine gute Hausbank, die uns auch relativ früh unterstützt hat, das war die Stadtsparkasse Wuppertal. Die ist mit ins Risiko gegangen am Anfang, aber auch die sind dann irgendwo, kommen die an ihre Grenzen bei einem Startup, das ist auch nachzuvollziehen. Und dann haben wir 2022 angefangen mit dem Crowdinvesting.
Wie kam es dazu?
Wir hatten überlegt, wie können wir Kleinanleger gewinnen für unsere Idee, weil wir haben gemerkt, dass wir sehr viel positives Feedback bekommen haben von unseren Kunden selbst. Die haben gesagt, das ist eine super Idee, würden wir auch gerne machen, kann man das irgendwo kaufen, ich würde es auch gerne betreiben. Und dann haben wir uns überlegt, ja okay, dann beteiligen wir die doch mit bei uns am Geschäftsmodell und haben gleichzeitig auch so eine Art Multiplikatorenwirkung, weil jeder Anleger ist natürlich für uns ein Multiplikator, der über die Geschäftsidee auch erzählt. Und das ist nämlich auch ein Effekt, den man jetzt nicht kleinreden sollte. Das ist nämlich wirklich sehr positiv, gerade für unser Geschäftsmodell.
Das heißt, Crowdinvesting ist im Prinzip auch eine Marketingmaßnahme.
Genau. Also so muss man das sehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt man eine Anleihe aus, das haben wir am Anfang gemacht, 2022, 2023. Die wird dann verzinst und der Anleger hat dann halt eine Zinseinnahme jedes Jahr. Oder man macht das halt über Aktien, so wie wir es jetzt gerade machen. Dann ist das kein Fremdkapital mehr für das Unternehmen, sondern es ist Eigenkapital. Das Risiko ist für den Anleger eigentlich das gleiche. Und der Unterschied ist halt, bei der Anleihe bekommt er halt Zinsen, hat darüber hinaus aber nichts. Und bei der Aktie hat er halt Möglichkeiten, nachher an dem Exit noch zu profitieren oder halt auch bei Dividendenauszahlungen zu profitieren.
Ja. Wenn jetzt einer der Zuhörenden denkt, boah, das möchte ich auch machen, was muss man denn dafür tun? Das ist ja jetzt nichts unbedingt, wo man so ganz genau drüber Bescheid weiß als Unternehmer. Was sind so die ersten Schritte?
Es gibt spezielle Plattformen, die man dazu nutzen muss. Also man kann als Unternehmen nicht einfach Anleihen oder Aktien verkaufen. Das heißt, man wendet sich an eine dieser Plattformen. Bei uns war es jetzt am 22, 23 die Seedmatch, die wir jetzt auch für den Aktienverkauf wieder genutzt haben. Und dann muss man bestimmte Dinge halt nachweisen, man wird geprüft, es gibt ein Check-up der Bilanz und so weiter. Also diese Zahlen müssen natürlich alle stimmen. Das Geschäftsmodell muss nachhaltig sein. Die rechtlichen Voraussetzungen müssen alle gegeben sein. Also da muss man schon seine Hausaufgaben machen. Für ein ganz frisches Startup ist es sicherlich ein bisschen zu früh. Das war bei uns jetzt auch nicht der Fall. Wir hatten ja auch schon Geschäft bis dahin aufgebaut. Und jetzt im Falle der Aktien sind natürlich die Hürden noch ein bisschen höher. Das läuft alles auch nachher über die BaFin, die das natürlich auch genehmigen muss. Und ja, und wenn dann alles stimmt, dann gibt es sozusagen einen Verkaufsstart der Anleihe oder jetzt, wie gesagt, der Aktien. Und dann können die kleinen Anleger in Anführungszeichen zeichnen. Als Privatperson darf man da bis maximal 25.000 Euro anlegen. Darüber hinaus ist das dann auch nicht mehr möglich, es sei denn, man ist gewerblicher Kunde. Das hat auch den Hintergrund, dass dann die Anleger sich nicht zu sehr da in ein Investment verrennen sollen. Ist auch gut so. Und bei uns war es jetzt bei Anleihe so, dass wir im Schnitt Anleger hatten, die so um die 2.000 Euro angelegt haben. Das ist, glaube ich, für jemanden, der sagt, das ist eine gute Geschäftsidee, ein überschaubarer Betrag und hilft uns natürlich sehr viel weiter.
Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an wie Börsengang Light. Kann man das so verstehen?
Genau. Also das ist so ein bisschen unsere Idee, dass wir jetzt zu einem Zeitpunkt Aktionäre schon mal mitnehmen, die natürlich vielleicht ein höheres Risiko mit uns mitgehen, aber die Idee gut finden. Und bei dem sogenannten IPO, der sich nachher an die breite Öffentlichkeit über einen Börsenplatz dann richtet, da sind natürlich die Anforderungen ein bisschen höher. Das haben wir jetzt noch nicht. Deswegen ist es eigentlich eine sehr smarte Lösung für Unternehmen, die noch nicht die entsprechende Größe haben, aber vielleicht schon Aktionäre gewinnen wollen, weil selbst wenn man eine IPO machen wollte, wird man dann auch gefragt, habt ihr denn schon eine entsprechende Base an Investoren? Und die muss man sich halt auch vorher aufbauen. Insofern ist so ein außerbörslicher Handel eigentlich ein guter Schritt, wenn man das vorhat.
Du hast ja auch Erfahrung mit einem Börsengang von früheren Projekten. Wie schwierig ist das?
Ja, also wir haben selbst keinen Börsengang gemacht, aber wir sind im Zuge eines Börsengangs damals gekauft worden. Das war die Firma Freesort, ein Postkonsolidierungsunternehmen. Und das war ein Prozess, der fast ein Jahr gedauert hat. Da waren wir also in alle Prozesse weitgehend mit involviert. Haben wir fast ein Jahr lang nur mit Anwälten und Bankern am Tisch gesessen. Und da werden dann alle Geschäftsunterlagen testiert und überprüft und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Und dann gibt es natürlich auch eine ganz andere Vertriebsphase vorher, um die Aktien zu verkaufen. Das heißt also, da werden größere Pakete im Grunde schon an institutionelle Anleger verkauft im Vorab. Das haben wir sozusagen begleitet damals. Ja, jetzt mit Rotel hatten wir schon die Idee, sowas auch nochmal zu machen mit einem Börsengang, weil wir ein Geschäftskonzept haben, was sehr anlagelastig ist. Also diese ganzen Einheiten, die wir bauen, das ist recht teuer. Und wir verkaufen die Container nicht, sondern wir behalten die halt bei uns im Bestand und vermieten die halt nur. Das heißt also, wir haben sehr hohen Kapitalbedarf und den kann man natürlich dann, wenn man nicht sich an Banken richten möchte, sondern das selbst schultern möchte, kann man es über so ein IPO natürlich sehr gut abdecken.
Und wenn man jetzt über Crowdfunding oder den außerbörslichen Handel versucht, an Kapital zu kommen, wie sind denn da so die Größen? Also bekomme ich da jetzt 10.000 Euro zusammen, 5 Millionen, 10 Millionen?
Also da kommt es natürlich darauf an, wie weit das Geschäftsmodell schon gediehen ist. Also in unserem Fall haben wir jetzt den Antrag gestellt, dass wir 5 Millionen Euro einsammeln wollen. Dafür haben wir aber auch ein Jahr Zeit. Also man gibt dann immer eine Frist ein. Und wir versuchen jetzt im ersten Schritt 1-2 Millionen Euro einzusammeln. Wir haben, wie gesagt, dann noch ein bisschen Zeit, diese 5 Millionen auch zu erreichen. Wir müssen auch die 5 Millionen nicht erreichen. Aber man kann auch kleinere Runden machen, gerade bei Anleihen, die vielleicht nur 250.000 Euro sind oder auch vielleicht nur 150.000 Euro sind. Das haben wir bei der Anleihe auch gehabt. Da haben wir dann 800.000 Euro eingesammelt. Also das kommt immer darauf an, wie weit man schon beim Geschäftsmodell ist. Wir haben jetzt schon 26 Roadhells in Betrieb. Wir haben natürlich hohe laufende Umsätze. Wir haben einen relativ fest geplanten Rollout vor. Wir haben auch Gespräche mit dem Ausland schon. Da ist natürlich der Finanzbedarf ein bisschen was anderes, als wenn man vielleicht gerade ein Jahr mit seinem Geschäftsmodell unterwegs ist.
Welche Strategien habt ihr genutzt, um euer Produkt für Investoren schmackhaft zu machen?
Also ein richtiges Marketingkonzept ist natürlich wichtig. Wir hatten schon Erfahrungen jetzt mit der Anleihe gehabt. Man bekommt von der Plattform, die diese Anleihe verkauft oder die Aktien platziert, natürlich auch eine Unterstützung, was das betrifft. Aber man muss sich schon Gedanken machen, wie man ein gutes Marketingkonzept dafür aufbaut. Das Produkt muss stimmen, die Pläne müssen stimmen, die Zahlen müssen stimmen. Das ist schon das Wichtigste, weil da wird jeder Investor drauf schauen. Und also wir haben versucht, über Social Media uns natürlich auch bekannt zu machen, eigentlich das Produkt selbst eher zu bewerben, weil das spricht eigentlich für uns und gar nicht jetzt den Verkauf als solchen so anzupreisen, sondern wir haben ja auch, das ist, muss man auch sagen, ja viele tausend Gäste, nicht jeden Tag, aber im Jahr, die unser Produkt ja auch weiterempfehlen können. Und das ist vielleicht die beste Idee.
Birgt dieser Weg denn auch Risiken für Unternehmen?
Das Risiko, ich würde es nicht als Risiko sehen, aber man bindet sich natürlich von den Strukturen her, dass man jetzt verschiedene Richtlinien noch mehr einhalten muss. Man muss mehr transparent sein. Man hat Fristen, die man einhalten muss mit Veröffentlichung von Zahlen. Das kann man als Risiko sehen oder als lästiges Beiwerk. Wir haben es eigentlich eher anders gesehen, nämlich, dass das für uns eine Herausforderung ist, unsere Prozesse so zu optimieren und auch für unsere Altgesellschaft dann noch transparenter zu werden, weil in diesem ganzen Wachstumsprozess, das da so Startups haben, geht sowas oftmals ein bisschen unter, weil man sagt, jetzt hat das tägliche Geschäft ein bisschen mehr Vorrang als den Gesellschafter immer zu informieren. Aber ja, das hat dazu geführt, dass wir noch ein bisschen besser geworden sind und transparenter. Und wir haben ja auch ein Franchise-Modell schon aufgesetzt letztes Jahr. Das hat auch nochmal dazu geführt, dass wir alle Prozesse nochmal neu aufgeschrieben haben, teilweise Software umprogrammieren mussten und so weiter. Also diese ganzen Schritte sind herausfordernd, aber die bringen das Unternehmen auch weiter.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Was möchtest du unseren Zuhörenden zum Ende dieses Podcasts noch mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall sich alle Möglichkeiten anschauen, sich informieren, sich nicht einschüchtern lassen von den Auflagen, die es vielleicht gibt und gerne auch mal bei uns nachhören. Wir geben auch gerne ein paar Tipps. Ruhig mal anschreiben mit Bezug auf den Podcast hier. Ich antworte da gerne mal drauf, weil die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 1-2 Jahren gemacht haben, sind relativ groß und wir helfen gerne auch anderen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Danke, lieber Christian. Und Ihnen, liebe Zuhörende, danke für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch kommenden Mittwoch wieder reinhören, wenn es heißt, so klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.